Hallo Franziska.
Hallo Gavin.
Du hast mir bevor wir losgelegt haben und bevor ich dich jetzt vorstelle, schieben wir das direkt rein, hast du mir gesagt, ihr habt euch über diese Live-Geschichte unterhalten in der letzten Folge, da habe ich Gefühle zu. Und in der Tat war es so, dass wir in der Folge am, wann war das denn? Montag. Habe ich die Frage aufgeworfen, warum die Leute nicht so sehr für Livestreaming brennen wie ich. Und du hast jetzt die Erklärung dafür, glaube ich.
Naja, die Erklärung ist vielleicht übertrieben, aber also ich bin auch ein großer Live-Fan, das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Und ich habe ja auch lange in Medienhäusern gearbeitet und bin auch immer noch ein großer Fan des Live-Tickers zu allen möglichen, zu allen möglichen Events. Ich glaube, und ihr habt ja dann diskutiert, ne, warum hat es eigentlich irgendwie nicht so funktioniert oder warum ist es so schwer? Ich glaube, ein ganz wichtiges Kriterium ist bei all diesen Sachen dabei, ist dieses, gehen wir live, um live zu gehen, oder ist es wirklich ein Live-Moment, der live sozusagen da sein muss? Und ich finde, das ist gerade bei vielen Creatern, die oder halt eben auch ne, der Drang von Instagram, Facebook und so weiter und so fort, die halt alle dieses Live-Game so pushen wollten, immer dann, wenn es halt wirklich sinnvoll war, live zu gehen und halt sinnvoll war, auch vor Ort zu sein und live dabei zu sein, dann hat das auch meistens funktioniert. Aber so dieses, hey, wir müssen einmal die Woche live gehen und dann gab es halt nichts irgendwie Richtiges oder man hat sich dann irgendwann irgendwas inszeniert, das ist halt das, was dann auf die Dauer halt irgendwie nicht so richtig funktionieren kann oder nicht so richtig funktioniert aus meiner Sicht. Und das ist vielleicht bei Twitch vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber da spielt ja dann nicht dieses, ich bin live dabei, sondern da spielt ja dann dieses ganze Thema Community und Companionship und sowas alles mit rein, weil dann willst du halt nah dran sein an deinem, ne, an deinem Monte und ich weiß nicht was allem, die dann halt mit dir da irgendwas spielen. Das ist ja nochmal was anderes und deswegen, ja, das waren so meine Emotionen zu dem ganzen Live-Ding, was ich gerne gestern hätte schon einfach reingegeben hätte, die als Sprachnachricht, als ich deinen Podcast gehört habe.
Das ist ja der perfekte Fanservice für alle, die Folgen nicht dann hören, wenn sie rauskommen, sondern nacheinander, weil wir quasi direkt von der letzten Folge in diese Folge hier eine saubere Brücke gebaut haben, gebraut haben. Ich will dich noch ganz kurz vorstellen, du bist Franziska Blum, du bist Social Media Strategin, Digitalberaterin, auch eine Instanz im Internet, kann man glaube ich schon sagen. Ich überschlage mich hier, habe ich festgestellt, in den Vorstellungen am Anfang immer, aber das liegt daran, dass ich immer so tolle Gäste habe und ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass du, glaube ich, genau das Problem des Livestreamings auf den Punkt gebracht hast, direkt zum Einstieg, weil die Kunst des Live-Momentes ist ja, dass man ihn erkennt. Also, dass du vorher schon weißt, wann ein großer Live-Moment passieren wird. Also der Moment, wenn der Papst nicht gekrönt wird, wie heißt das? Gepapstet wird. Oder der Moment, in dem das große Tor fällt, in dem das Feuerwerk kommt, in dem das Finale ist, was auch immer. Und das haben viele dann irgendwann ausgetauscht durch Regelmäßigkeit. Und dann bist du wieder nicht mehr im Liven, sondern dann bist du im On-Demanden. Quasi.
Ja, also ich meine, gute Live-Momente passieren sozusagen, ne? Und man kann sie schlecht oder meistens schlecht planen. Es sei denn, aber auch dann, ne? Also so die Bundestagsdebatte live, ja, es ist halt einfach, dann liest du halt doch lieber die Zusammenfassung.
Ja, das ist so. Ja. Ich verstehe. Ich habe zum Einstieg eine Meldung mitgebracht, das ist für mich eine Ehrensache, dass wir darüber sprechen, denn es gibt ein neues soziales Netzwerk.
Yay! Oh, das ist toll.
Es ist wirklich toll. Es ist nämlich, also ist so aus der Kategorie, in einem Jahr wird sich niemand mehr daran erinnern, dass es das mal, ach, in einem Jahr, in einer Woche. Es heißt Naime, naime.com, Naime. Und es ist nach der eigenen Bezeichnung The Social Network for People That Love Domains. Und du registrierst dich dort und dann kannst du im nächsten Schritt zu deinem Profil alle Domains hinzufügen, die du besitzt sozusagen. Du musst das mit einem CNAME-Eintrag machen, also du musst quasi über die, CNAME ist glaube ich falsch, also du musst in den, wie heißt es denn, htaccess wahrscheinlich, so genau weiß ich habe es nicht gemacht offenbar, aber du musst nachweislich die Inhaberschaft der Domains nachweisen können, so wie das bei Google Webmaster Tool zum Beispiel auch der Fall ist. Und dann kannst du für alle Domains, bei denen das sozusagen registriert ist, kannst du einen Eintrag in dein Profil vornehmen und kannst dann angeben, welche coolen Domains du besitzt und kannst, wenn du willst, da auch ein Preisschild dran machen, so wie bei Discogs beispielsweise, also im so Handel von Tonträgern, und kannst sozusagen die Leute bitten, einen Preisvorschlag zu machen. Also kannst die Domains darüber auch verkaufen, obwohl es ein soziales Netzwerk eigentlich ist.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was daran so, also dieses soziale Netzwerk-Kommunikationsding irgendwie ist. Aber ich fand es ziemlich interessant, mir das anzugucken. Hast du dir mal die Domains angeschaut, die da so dabei sind? Das ist sehr, sehr spannend
gewesen. Ist übrigens ein DNS-Text-Record. Das muss man eintragen. So, sorry.
Okay, alles klar. Ja. Nein, aber hast du es gesehen? Also ich fand es wirklich sehr, sehr lustig, weil ich weiß ja nicht, ob du auch solche Momente in deiner Internetgeschichte kanntest, wo du mit irgendwie Freunden zusammensaßt und ihr irgendwie rumgebrainstormt habt und gesagt habt, ach komm, lass uns das machen, auf jeden Fall, und lass uns die Domain schon mal registrieren. Und ich hatte so das Gefühl, dass da ganz viele von diesen Momenten so dabei waren. Also zum Beispiel hatte ich gesehen, irgendwer, der halt irgendwie sehr verliebt in Snacks war, der hat dann irgendwie Write Snacks, Paper Snacks, Paint Snacks dabei gehabt, wo ich dachte, okay, also für jedes eine Spezialisierung. Und ich glaube auch der Blue Sky Start scheint ja so den einen oder anderen zu kreativen Ausbrüchen irgendwie gebracht zu haben. Also es gab irgendwie Blue Sky Dev, Blue Sky Chat, aber halt Blue Sky immer mit BLU Sky geschrieben. Also um halt wirklich jede Eventualität irgendwie mit abzugreifen und dann halt auf jeden Fall ganz vorne mit dabei zu sein, wenn Blue Sky irgendwie richtig groß wird.
Ja, also ja, und das Verrückte ist halt, du kannst halt nicht nur gucken, was die Leute so für Domains anbieten, sondern kannst halt auch Leuten folgen. Und die können dann zwar angeben, was für Domains sie haben. Und das nimmt dem Ganzen das Marktplätzliche, sondern ich finde, dadurch hat das tatsächlich so eine, also ich bin nämlich auch so einer, inzwischen nicht mehr, aber früher habe ich aus jedem Quatsch eine Domain gemacht und sie registriert. Ich weiß noch, ich habe mal für einen Arbeitgeber, bei dem ich war, habe ich so eine One-Page-Seite gemacht mit dem Namen www. Gibt es die Union noch? Das war so die Zeit, als die CDU und CSU sich so stark gestritten haben, dass man sich gedacht hat, jederzeit können sie auseinanderbrechen. Und dann hatte ich, gibt es die Union noch.de? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Gibt es die Union noch.de? Nee, gibt es nicht mehr. Vielleicht braucht man jetzt ein gibt es die Union noch.de, um zu gucken, ob es die Seite noch gibt. Also solche Seiten hab ich früher oft registriert. Und genau da für diese Nutzungssituation ist das eine mega. Also ich finde das witzig, aber ich merke auch schon beim Checken dieser Seite, dass das oftmals so ein starkes Privatinteresse ist, dass ich niemanden in meinem Umfeld begeistern kann, sich da zu registrieren.
Ja, und also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das bisher schon besonders groß angekommen war. Also es war doch es war sehr überschaubar, was da so drin war.
Ja, und es ist auch, also ich habe mich irgendwann, also wir nehmen das jetzt auf, hier gegen 8 Uhr abends, und ich habe mich irgendwann heute Mittag registriert, und es gibt ein öffentliches People-Verzeichnis und du kannst es sortieren nach Recently, und da bin ich immer noch auf Platz 6. Also,
nicht schlecht.
So richtig losrennen tut es auch noch nicht, aber wie gesagt, die Idee ist ganz witzig.
Nach der Ausstrahlung wirst du wahrscheinlich auf Platz, ich weiß nicht was, liegen. Die ganzen Hakis werden dich dort begleiten.
Ja, das könnte man meinen. Auf der anderen Seite hatten wir hier neulich über dieses Netzwerk gesprochen. Oh, da siehst du mal, was mein Gehirn macht. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie es hieß. Das von zwei ehemaligen Twitter-Mitarbeitern gegründet wurde. Ach, wie hieß das denn? Oh, da komme ich jetzt nicht mehr drauf. Das könnt ihr gerne housekeepen und in die Spotify-Kommentare oder in den Discord schreiben oder wo auch immer. Ich habe dann dafür geworben, habe mich da registriert, kommt auch, und mehrere Leute haben mir zurückgeschrieben. Also irgendwann ist auch mal gut mit den Netzwerken. Mal sehen, was dann bei NAMI so abgeht. Wir hatten übrigens ein Jenga am Montag und am Sonntag auch schon, oder Samstag, auf jeden Fall am Wochenende, und am Montag war Twitter für mehrere Stunden einfach nicht erreichbar. Man ist nicht auf die Profile gekommen.
Ja, das Schöne ist, ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich habe es erst im Nachgang gelesen, weil ich echt mittlerweile sehr, sehr selten auf Twitter bin, wenn ich ehrlich bin.
Das also kann ich
habe es, glaube ich, geschafft irgendwie.
Ja, irgendwie hast du es überwunden, das Schlimmste. Mhm. Seitdem gibt es eine weltweite Störung, denn X ist wieder erreichbar. Toll, ne?
Zum Glück.
Habe ich mir vorbereitet, den Gag. So, wir müssen über Elon Musk sprechen. Und ich habe diese Einleitung, wir müssen über Elon Musk sprechen, leider am Montag auch schon mal verwendet, aber Elon Musk ist nach Krakau gereist, um dort zusammen mit Ben Shapiro eine Konferenz der European Jewish Association zu besuchen und dort auf der Bühne zu sprechen bei dieser Konferenz und gleichzeitig das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz zu besuchen. Und Elon Musk hat sich da so, also ich weiß nicht, wie viel du darüber gelesen hast, aber es ging ja so ein bisschen auch durch die Medien, dass er eben dort war. Und er hat so, also... Also ein Satz, den ich hier habe, an dem ich mich sehr, 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 sehr stark reibe, neben vielen anderen Sätzen. Also er hat sich natürlich erstmal in seinen Worten gegen Antisemitismus bekannt und hat dann erklärt, also sogar 2/3 meiner Freunde sind jüdisch. Ich habe doppelt so viele jüdische Freunde wie nicht-jüdische Freunde. Ich bin sozusagen jüdisch durch Assoziation, durch Association oder durch Verbindung. Und hat dann gesagt, I'm aspirationally Jewish. Also ich bin aufstrebend jüdisch. Und da weiß ich, verstehe ich überhaupt nicht, wie ich das lesen soll, außer dass das so ein ganz unangenehmes Anbiedern. Also das ist nicht weit weg von, ich kann kein Antifeminist sein, ich habe eine Tochter. Oder?
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich, ja, es ist halt so durch und durch, durchinszeniert, ne? Also er fährt da jetzt extra hin, er äußert sich halt so, die Postings, die er dann so ablässt auf Twitter, sind ja auch, also das gehen ja alle so in diese Richtung. Also er will sich jetzt wirklich hier positionieren und parallel kommen wir, glaube ich, auch noch zu, ne, dieses Statement, was, was über den Twitter-Blog ja irgendwie auch noch rausgegangen ist, von wegen, wir sind für die freie Meinungsäußerung so. Also es passt ja alles sehr gut zusammen und es ist einfach sehr, ja, sehr gut inszeniert, sagen wir mal so. Und dann, ja, also diese Äußerung, ich meine, es ist ja, also es ist ja immer so ein bisschen drüber und auch hier zeigt er halt, dass es einfach drüber ist.
Naja, und vor allem, ich finde das auch unglaubwürdig. Also erstmal diese Herleitung, die ich gerade da hatte, zum einen, aber auch zum anderen, dass er gesagt hat bei dieser Konferenz, dass er bis vor kurzem naiv gewesen sei, was die Verbreitung von Antisemitismus anginge, da er fast keinen gesehen habe in den Kreisen, in denen er sich bewegt. So zitiert die Huffington Post ihn. Und da denke ich mir so, oder HuffPost heißt es jetzt, wo ich mir so denke, also erstens glaube ich dir da kein Wort. Zweitens hast du eine antisemitische Verschwörungstheorie mit exactly kommentiert auf deinem Netzwerk. Drittens ist halt seit einigen Monaten ist halt Werbegeddon bei dir auf dem Netzwerk, weil sich die Werbekunden alle abwenden, weil du eben diese Theorien die ganze Zeit befördert hast. Wer soll dir das denn noch glauben, lieber Elon Musk? Also das finde ich ein bisschen absurd. Und um dann noch eins draufzusetzen, hat er ja bei dieser Konferenz mit Ben Shapiro zusammengesprochen und hat dann vor allem, während er da gesprochen hat, hat er so eine komische, so ein komisches Bild aufgemacht, dass er erklärt hat, dass er deswegen gegen das Woke kämpft, weil er glaubt, dass eine auf Vielfalt, also auf Diversity ausgerichtete Einstellungspolitik in Unternehmen grundsätzlich antisemitisch sei und diskriminierend, und sagte dann selber noch, seien Sie immer vorsichtig mit Namen, die so klingen, als könnten sie aus einem Orwell-Buch stammen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sicher, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion klingen alle wie schöne Worte. Aber was es wirklich bedeutet, ist Diskriminierung auf der Grundlage von Rasse, Geschlecht und sexueller Orientierung. Ich denke, dass es daher denke ich, dass es grundlegend antisemitisch ist. Was ist das denn jetzt für ein ganz, also ich bin mir relativ sicher, dass es keine Talking Points sind, die er sich ausgedacht hat. Die wirst du, glaube ich, in der politischen Rechten öfter erleben, aber so, er scheint ja jetzt gerade sich hier einerseits so ein bisschen rauszureden aus dieser Verbreitung von antisemitischen Thesen und Verschwörungserzählungen und auf der anderen Seite aber einen anderen Kampf aufzumachen, indem er sagt, ja, aber die anderen und sowieso und alle anderen sind rassistisch und ich mache ja alles richtig. Und so langsam habe ich das, also nee, so langsam ist der falsche Satzanfang. Also das sind ja alles Dinge, bei denen du nicht das Gefühl hast, also eine aufrichtige Entschuldigung und ein aufrichtiger Erweckungsmoment nach dem Besuch von Auschwitz auch noch, der sieht ehrlicherweise anders aus.
Ja, ja, absolut. Also es ist wirklich, also es ist halt einfach wirklich eher eine Kampagne, eine Kommunikationskampagne, als wirklich ein aufrichtiges Positionieren aus meiner Sicht. Und am Ende des Tages, wenn wir überlegen, was letztes Jahr alles so passiert ist, du hast ja ein paar Sachen schon genannt, es schien offenbar sehr dringend notwendig, da mal was zu machen, Stichwort Werbekunden und so weiter und so fort. Aber ich, ja, die Frage ist halt nur, macht man es glaubhaft oder macht man es halt so wie Elon Musk?
Ja, ja, ja. Und dieser Text, den du da gerade angesprochen hast, im Twitter-Blog, der immer noch blog.twitter.com heißt, also da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Also Linda Yaccarino hat wieder einen ihrer Texte geschrieben und die Linda Aquirino-Texte, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auch so ein bisschen, die haben so ein bisschen was, kennst du diese Mindset-Coaches, die sich auf Bühnen stellen und erzählen in so leeren Floskeln, dass eigentlich alle alles schaffen können und dann gibt es so Ausschnitte bei Instagram und TikTok, wie sie diese Sätze ins Publikum reinrufen und ungefähr so sind immer die Texte von Linda Aquirino geschrieben.
Absolut, ich kann es komplett nachvollziehen und ich habe es mir extra auch nochmal hier in den Translator reingeballert, um das nochmal so richtig, also wirklich so richtig zu nachzuvollziehen und vielleicht das Ende, soll ich das Ende
ja,
vielleicht
das mal kurz, ist das Allerbeste, bitte.
Also so,
ja.
let's make up our own minds because we can handle the truth, let's fight hate with kindness and understanding, let's do it all together, ex indispensable.
Also, ex unverzichtbar. Was ist denn das? Also, das ist wirklich so. Da ist auch, also in diesem Text steckt ja eigentlich nichts Überraschendes drin, oder? Also, ich habe da nichts.
Nee, also gefunden, halt nur das Übliche nochmal schön zusammengefasst, ne? Also, und halt ex als Vorreiter oder Kämpfer für die Demokratie. Wir wissen alle, dass das so nicht so stimmt, aber man kann es ja versuchen, über einen Framing anders, also eine andere Wahrheit sozusagen sich zu bilden. Aber es ist wirklich das übliche Blabla am Ende des Tages sehr, sehr coachig formuliert.
Wirklich. Ja, sie leitet den Text auch mit einem Absatz ein, der mich gleichermaßen überrascht wie gelangweilt hat. Und zwar sagt sie: Als jemand, dessen berufliche Laufbahn in der Unterhaltungsbranche und bei Nachrichtenorganisationen begann, weiß ich, welchen Einfluss Informationen auf Gemeinschaft und Kultur haben können. Der Beitritt zu X war befreiend, weil es ein Ort ist, an dem sich jeder frei entfalten kann. Und wenn du das mal so sezierst, diesen Absatz, jetzt gehen wir doch in die Tiefe, aber diesen Absatz möchte ich kurz mitnehmen, da stecken drei Dinge drin. Und wenn Gavin Kallmeier drei sagt, dann meint er zwei.
Ich bin gespannt.
Ja, also das Erste,
vielleicht kann ich einen gerade noch ergänzen dann.
Das Erste, jetzt bin ich gespannt. Also das Erste, was da ja drinsteckt, ist erstmal, dass Linda Aquirino hier überhaupt mal einen Kontext herstellt von: Ich hatte früher diesen Job, ich habe diesen Job und ich bin zu X gekommen, weil ich glaube, dass sich da Dinge inhaltlich ändern, dass hier, sie nennt es Information Independence, besteht. Also eine Informationsunabhängigkeit. Das stimmt ja erstmal auch schon nachweislich nicht, weil Leute entlassen wurden, weil sie beispielsweise über Elon Musk in der Öffentlichkeit gesprochen haben oder auch intern über Elon Musk gesprochen haben. Also das stimmt schon mal erstens nicht. Zweitens beschäftigt mich, dass sie diesen sehr großen, für Twitter, für X, fürs ganze Netzwerk geltende Manifest, das sie hier ja eigentlich schreibt, so kann man das schon formulieren, dass sie das mit so einer sehr persönlichen Anekdote einleitet, weil das dem Ganzen sofort so eine, eigentlich geht es ja auch ein bisschen um Linda Aquirino-Facette gibt, das ist das Zweite. Und das Dritte, was mich wirklich am meisten umtreibt, ich habe doch drei Sachen zusammengekriegt, ich bin überrascht, ist die Unterstellung, dass die Unterhaltungsbranche und die Nachrichtenorganisation, bei denen sie früher gearbeitet hat, offenbar verhindert haben, dass sich Menschen frei entfalten können. Das heißt, wenn man es mal so ganz plakativ runterbricht, steckt da schon drin, dass, naja, geht schon in so einen Lügenpresse-Vibe. Also wenn sie sagt, meine berufliche Laufbahn fing in der Unterhaltungsbranche und in der Nachrichtenbranche an, ich weiß, welchen Einfluss Information auf die Gemeinschaft hat und der Beitritt zu X war deswegen befreiend, weil sich hier alle entfalten können, macht sie doch auf, dass das in den anderen Bereichen nicht der Fall ist, dass man sich frei entfalten kann. Wo man sagen muss, als jemand, die, weiß ich nicht, 30 Jahre lang in der Medienbranche in Entscheidungspositionen war, ist das doch ein Schlag ins Gesicht für alle, mit denen sie zusammengearbeitet hat.
Absolut, also es ist der absolute, also es ist ein ganz klassisches Framing, ne? Also wir, die Guten, gegen die bösen etablierten Medien, ne? Die Mainstream-Medien, der Begriff wurde ja nicht verwendet, aber letztendlich ist es das. Und also man kann einfach, ja, also im Grunde ist es ein Puzzleteil. Wir stellen uns hier als die unabhängige Presse dar, sozusagen, wenn man es überhaupt als Presse bezeichnen kann, also die unabhängige Informationsquelle. Mhm. Und es ist am Ende genau das Gegenteil, ne? Von dem, was, also von wegen Vorkämpfer für Demokratie, es kommt ja irgendwann später, wo sie das nochmal sagt, wir müssen dafür, and the future of democracy and the global economy depends on it, ne? Freedom of speech und so weiter und so fort. Aber sie tut halt im Grunde genau das Gegenteil, indem sie halt andere diskreditiert und X als das einzig wahre die einzig unabhängige, einzig wahre unabhängige Plattform darstellt.
Und wenn man das jetzt mal alles zusammenträgt, also wir haben ein Netzwerk, das in der Hand eines sich radikalisierenden Multimilliardärs liegt, der erst antisemitische Weltverschwörungen mit seiner Reichweite sozusagen verstärkt, dann nach Polen auf einen Kongress zu diesem Thema reist, um dann zu erzählen, naja, Antisemitismus ist nicht das Problem, sondern das Woke, während gleichzeitig zu Hause die Geschäftsführerin einen Blog-Eintrag sitzt und in den Medien das Üble sucht. Inzwischen gibt es keine Rechtfertigung mehr als demokratisch orientiertes, was auch immer, publizistische Einheit überhaupt noch dort stattzufinden. Entität, als publizistische Entität auf X noch stattzufinden. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich sage das gefühlt dreimal die Woche, aber ich will das nochmal sagen. Wenn du das alles zusammenzeichnest, wäre das alleine schon ein Grund, da wegzugehen. Aber du bist ja auch schon weg.
Ich kann nur sagen ja.
Okay. Wer ich dann
ja, Gavin.
Ich möchte, lass uns von diesem düsteren Thema weggehen und ein bisschen nachklappen, denn es geht um Mr. Beast oh und Mr. Musk. Mr. Beast hat ja, für die es nicht mitbekommen haben, wurde von Elon Musk gebeten, nochmal seine Inhalte, ich fange ganz vorne an. Mr. Beast ist der größte YouTuber der Welt, hat 231 Millionen AbonnentInnen und hat seinen Inhalt immer bei YouTube veröffentlicht. Hat aber dann die Frage von Elon Musk bekommen, schon vor einem Monat würde ich sagen, ob er nicht mal seine Inhalte bei X veröffentlichen möchte, wo Mr. Beast gesagt hat, naja, das steht finanziell in keiner Relation, ich werde nicht genug Geld damit verdienen, das mache ich nicht. Hat sich dann aber vor ziemlich genau einer Woche dazu entschieden, trotzdem ein Video auf X direkt hochzuladen. Und hat dazu geschrieben, hör mal sehen, wie viel Kohle dabei rumspringt. Wir machen das jetzt mal, das ist ein Test, ein Re-Upload und in einer Woche gucken wir mal, was dabei rumgekommen ist. So, diese Woche ist jetzt rum und wir wissen es jetzt. Dieses Video hat für Mr. Beast 250.000 US-Dollar Umsatz gemacht. Er sagt selber, it's a bit of a facade. Also es ist, wie würdest du das übersetzen? Ist es Fassade oder ist es ein False Friend? Nö, ist Fassade, okay. Also,
Fassade, also oder so vorgeschrieben, ich weiß nicht, wie man es.
Ja, so, genau.
Mach mal weiter und ich gehe mal kurz zu Diepel.
Ja. Also, er sagt, Werbetreibende haben die Möglichkeit gesehen und die Aufmerksamkeit, die auf das Video gelegt wurde, und haben deswegen gezielt Werbung gekauft in dieses Video. Und das führt dazu, dass mein Revenue pro View ein bisschen höher ist als das, was ihr normalerweise erlebt. Hat aber kurz danach dann noch einen Post hinterhergeschoben. 5 Minuten später hat nämlich geschrieben, ich werde 10 zufälligen Personen, die diesen Tweet hier reposten und mir folgen, $25.000 for fun geben. Also genau die 250.000 US-Dollar, die das Video gemacht hat. I'll pick the winners in 72 hours. Also er hat das Geld weitergegeben an die Leute, die dieses Video, die diesen Post reposten. Und diese Ankündigung hat, anders als diese Veröffentlichung von dem, was das Video an Kohle gemacht hat, hat 3 Millionen Reposts jetzt gerade schon.
Hast du auch mitgemacht?
Nein, um Gottes Willen. Aber es ist doch, also erstmal sind die 250.000 US-Dollar, es stehen natürlich in keiner Relation, weil wir waren uns auch schon in den letzten Folgen einig, Elon Musk hat alles getan, dass A, dieses Video so viele Aufrufe wie möglich hat und B, dann auch noch so viel Geld damit umsetzt wie machbar. Ob mit legitimen Methoden oder nicht, können wir gar nicht so genau überprüfen, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Jetzt gibt es aber noch eine andere Entwicklung, die gleichzeitig passiert ist, die ich gerne daneben legen möchte. Und zwar melden mehrere Medienmagazine in den USA, dass Mr. Beast also entweder kurz vor Abschluss oder bereits im Abschluss eines Vertrages steht mit Amazon Prime. Amazon Prime zahlt für eine erste TV-Show auf einem Streamingdienst, nämlich auf Amazon Prime, offensichtlich, Prime Video heißt es, zahlen sie 100 Millionen US-Dollar für diese Show, und die erste Folge dieser Show wird auf dem YouTube-Kanal von Mr. Beast auch noch zu sehen sein. Und jetzt kommt meine Frage. Glaubst du, dass er deswegen, weil er eh schon wusste, dass alles in trockenen Tüchern ist, dieses Experiment überhaupt nur eingegangen ist? Oder glaubst du, zweite Möglichkeit, dass er in diesen Verhandlungen gesteckt hat und mit diesem, ich veröffentliche das jetzt mal auf Twitter und dann mal sehen, versucht hat, seine Leute, mit denen er da verhandelt hat bei Amazon, ein bisschen noch stärker in Zugzwang zu bewegen?
Keine Ahnung, ist jetzt natürlich nur Spekulation. Aber 100%
sagen wir mal so, Spekulation.
Sagen wir mal so, diese, wenn wir es jetzt mal nur aus Kommunikations- und irgendwie PR-Sicht sozusagen sieht, dann ist das ja ein sehr hilfreiches Experiment gewesen. Weil er sich zum einen, also er wurde extrem gepusht von Elon Musk, also ne, Aufmerksamkeit auf Elon Musk liegt ja sowieso auf alles, was er sozusagen tut. Und dann ja, in der Abgrenzung oder überhaupt in den Berichten darüber, dass es dieses Ding gibt, hat es ihm nochmal Aufmerksamkeit gegeben und natürlich auch Aufmerksamkeit in Gruppen gegeben, die vielleicht, auch wenn Mr. Beast schon der größte YouTuber gewesen ist, aber nochmal in Sphären, die vielleicht vorher ihn noch nicht kannten. Also im Grunde eigentlich muss man sagen, alles richtig gemacht.
Ja, ne? Ich finde auch. Aber die Frage ist, ob er Elon Musk ausgetrickst hat oder B, sogar benutzt hat oder C, ob er wirklich einfach nur neugierig und unvoreingenommen an die Sache rangegangen ist. Wir werden es nie erfahren.
Aber ich wäre stark bei, dass er das durchaus genutzt hat.
Ja, ich wollte einfach mal nur diesen kleinen Gedanken in diese Köpfe pflanzen, ja. Dass diese ganzen Zusammenhänge und so und diese Möglichkeiten ja durchaus bestehen, dass das hier alles gar nicht so zufällig passiert ist. So. Wie komme ich jetzt in diese Moderation rein?
Es war auch ein langer Tag.
Ja, ich auch. Also, wer, ich sag mal, politische Inhalte bei Instagram am Wochenende gepostet hat, oder am Montag, vielmehr am Montag, der hat eventuell daraufhin eine Push-Nachricht von Instagram bekommen mit der Formulierung: Es ist unwahrscheinlich, dass deine Follower diesen Beitrag sehen. Du solltest diesen Beitrag überarbeiten oder entfernen. Inhalte, die unseren Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen, könnten in den Feeds deiner Follower weiter oben angezeigt werden. Das haben einige Leute als Push-Nachricht bekommen von Instagram. Dazu gehören unter anderem Nils Bokelberg oder auch Nicole Diekmann, die übrigens in der nächsten Folge bei Haken dran dabei sein wird. Wir können uns darauf freuen. Aber diese Meldung kam erstmal und du hattest dann die Möglichkeit, den Beitrag zu verändern oder Einspruch einzulegen. Und in dem Post von Nicole Diekmann, sie hat das gescreenshottet, war die Formulierung eigentlich nur: Nach den Enthüllungen über ein Geheimtreffen von AfD-Funktionären und Neonazis gehen 100.000 auf die Straße. Andere reden das klein und widersprechen sich selbst. Jetzt ist die Frage, was ist passiert? Ist A passiert, dass dieser Post von vielen Leuten gemeldet wurde? Oder dass eines der Wörter, die da drin stecken, hier ein automatisiertes Verfahren ausgelöst haben. Ich hab gleich eine Auflösung hinterher, aber ich bin mal gespannt, was so dein Gefühl war, als diese Meldung gekommen ist.
Ich hatte auch erst den Gedanken, sind es Begriffe? Ist es also eine AfD, keine Ahnung, Neonazi und so weiter? Also wir wissen ja, dass auch Instagram nicht immer ganz so politisch sein möchte. Das war so meine erste Vermutung, aber löse am besten auf.
Also es gibt jetzt eine Meldung von Instagram selber mit folgendem Text. Entwarnung, bei Instagram ist kürzlich ein technischer Fehler aufgetreten, der dazu geführt hat, dass einigen Personen in der EU mitgeteilt wurde, dass ihre Beiträge herabgestuft wurden, weil sie gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen, obwohl dies nicht der Fall war. Wir haben diesen Fehler behoben und stellen sicher, dass keine Maßnahmen ergriffen wurden.
Ja, was ist denn ein technischer Fehler? Also wie kann denn ein technischer Fehler, also das ist doch wirklich das Typische, da ist was schief, also ja, was schiefgelaufen, andererseits ein technischer Fehler das ist doch was anderes. Da muss doch irgendwas eingestellt worden sein, dass auf bestimmte Inhalte vielleicht schneller reagiert werden musste. Also irgendwie haben sie vorher was gemacht, sagen wir mal so. Das passiert ja nicht einfach so.
Ganz genau. Und das habe ich nämlich auch gedacht. Dieser technische Fehler muss ja bei etwas entstanden sein, das sich entweder mit dem Meldesystem oder mit den Buzzwords auseinandergesetzt hat. Das heißt, irgendeine Veränderung hat es da trotzdem gegeben. Ich glaube, was der technische Fehler ist? Diese Push-Nachricht.
Gavin Kalmer, du meinst, dass es gepusht wurde und normalerweise hättest du keinen Push bekommen?
Ja.
Ah, okay,
verstehe. Ich habe das Gefühl, ich bin mindestens spekulativ, wenn nicht sogar verschwörerisch unterwegs. Ich hatte einen langen Tag.
Ich wollte gerade sagen, also müssen wir uns Sorgen machen, Gavin.
Nee. Vielleicht ist es auch einfach tatsächlich ein technischer Fehler gewesen.
Funktionen und Emotionen.
Jetzt habe ich dir in deine Antwort meinen Jingle hier reingeknallt.
Das ist ärgerlich. Und also der Jingle ist jetzt nicht richtig zur Geltung gekommen.
Und deine Antwort auch nicht.
Ja, aber nun gut.
Sag das nochmal bitte.
Jetzt habe ich es vergessen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe.
Oh nein, das tut mir leid. Entschuldige.
Nicht. Ich glaube, es war nicht so schlimm.
Ich fahre immer so freche die Jingle rein. Naja, ich versuche es nochmal.
Dann willst du jetzt nochmal, damit der Jingle wenigstens ganz zur Geltung kommt?
Funktionen und Emotionen.
Ich finde es übrigens jedes Mal seltsam, wenn ich dann wieder Dennis' Stimme höre. Es irritiert mich, aber es ist gut, dass er so in Erinnerung bleibt.
Ist das so retraumatisierend, meinst du? Ja, ich musste auch in unserem Discord-Chat, für all die noch nicht da sind, hakendran.org, gratis. Wir sind fast 600 Leute mit inzwischen von Leuten, die sich da die ganze Zeit über Social Media austauschen, über diese Dinge, über die wir hier sprechen. Ich musste da das Versprechen geben, dass sobald es hier irgendwann eine neue Rubrik gibt, dass die natürlich auch von Dennis angesprochen werden wird.
Jetzt bin ich gespannt, welche neue Rubrik du da erfinden wirst. Vielleicht ist es die direkte Feedback auf Folgen, was ich heute vorhin gemacht habe.
Das Housekeeping.
Das könnte eine Rubrik werden. Also so Live-Statements zu den Inhalten der letzten Folge oder sowas.
Schöne Idee eigentlich. Das kannst du aber auch jetzt bei TikTok machen. Und zwar, das ist jetzt wieder die Überleitung aus dem Himmel. Und zwar testet TikTok. Mein Gott. Also, TikTok testet die Möglichkeit, dass du 30 Minuten lange Videos hochladen kannst.
Ja, das ist ganz spannend, ne? Ich habe irgendwie was drüber gelesen, ich weiß gerade aber gar nicht mehr genau wo. Dass es so ein bisschen was damit zu tun hat, dass TikTok halt gerade auch um das Thema Aufmerksamkeit buhlt und natürlich irgendwie bei 30 Minuten auch mehr Möglichkeiten für vielleicht Werbeschaltungen und so weiter irgendwie so möglich sind. Ne? Das heißt also, man auch nochmal zusätzlich Geld verdienen könnte. Finde ich eigentlich ganz interessant. Was ich aber wirklich auch interessant finde, ist dieses, guckst du dir 30-minütige Hochkant-Videos an?
Ich würde gerne da anknüpfen, weil ich habe die These, dass die gar nicht hochkant sein müssen.
Also, das kann natürlich sein, aber es passt dann ja irgendwie nicht so richtig zur App, oder? Also, weil eigentlich ist ja alles hochkant.
Aber also guck mal, Netflix, YouTube, das ist alles immer quer. Und wir haben auch gesehen, und das ist nämlich der nächste Punkt, den ich da als Gedanke mitgebracht habe, IGTV war ja genau der Versuch von Instagram, Langformat ins Hochkantformat zu pressen. Und ganz am Anfang konntest du nicht mal querformatige Videos hochladen. Du musstest Hochkantvideos hochladen. Einfach weil es nicht gewollt war, dass die Leute dort was Langes hochladen. Irgendwann hat Instagram offenbar festgestellt, dass aber der Wunsch besteht, dass entweder der Wunsch besteht, lange Videos im Querformat zu gucken, oder B, dass die Creator sich nicht bereit erklären, hochwendig produziertes Material in Hochkant anzuliefern, wenn bei YouTube das gleiche Material eben im Querformat Geld abwirft, weswegen sie es irgendwann geöffnet haben, dass du den Bildschirm eben auch drehen konntest in IGTV. Irgendwann ist IGTV ja komplett in Reels aufgegangen und ich glaube, jetzt lädt auch kaum noch jemand so lange Videos hoch, außer, Finn Kliman damals hat seine Videos immer als 8-Minuten-Video bei Instagram hochgeladen, aber das ist weniger geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass TikTok hier vor allem eher versucht an so, also ich glaube, es gibt jetzt schon eine Riesenbubble an Leuten, die bei TikTok so krasse Urheberrechtsverletzungen hochladen mit irgendwelchen Dokus, die sie im Fernsehen gesehen haben und Fußballspielen und was auch immer. Und ich glaube, dass solche Leute davon stark profitieren, wenn sie das auch auf 30 Minuten Länge tun könnten. Ich glaube aber, dass das meistens Querformat ist.
Ja, kann schon sein. Ne? Ich bin aber auch gespannt, was TikTok machen wird, um dann diese Videos vielleicht ja auch zu pushen oder wie auch immer. Ne? Weil wenn ich überlege, wie die Plattform jetzt ist, dass sie ja wirklich sehr, sehr von diesen kurzen Videos lebt, wie du die Nutzer und Nutzerinnen sozusagen dazu bekommen willst, dann auch diese langen Sachen zu gucken, Longform sozusagen, bin ich sehr gespannt.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das also theoretisch klappen kann, wenn du es richtig anstellst. Weil jetzt guck mal, es gibt ja so Internetphänomene wie zum Beispiel, wir haben letzte Folge über Lord of the Weed gesprochen. Ah, da ist ein Housekeeping. Ich habe behauptet, Lord of the Weed wäre das erste viral gegangene Video, obwohl es noch kein Internet gab. Erstens stimmt es natürlich nicht, natürlich gab es schon das Internet, aber keine Möglichkeit, 200 MB durch die Gegend zu transportieren. Zumindest nicht für Leute, die so alt waren, dass sie Lord of the Weed witzig gefunden hätten. Und zum anderen gab es natürlich davor noch Sinnlos im Weltraum, was also ehrlicherweise genau das gleiche war, aber halt ein bisschen vorher. So, das kurz nachgereicht. Aber solche Beispiele, ne? Oder die diese ganzen Spiegel-TV-Dokumentationen von der Esso auf der Reeperbahn oder vom Pennymarkt auf der Reeperbahn. Also diese ganzen Sachen, die so zum, ich glaube, man sagt Kult wurden, die gucken sich Leute auch bei TikTok an. Und ich glaube, dass die auch länger als 10 Minuten lang sein dürfen.
Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Okay. Also ich glaube, es ist leichter, an sowas wie bei YouTube so ein Short-Format anzudocken, als andersrum. Aber das ist jetzt einfach vielleicht eine steile These. Mal gucken.
Wir sind sehr gespannt. Ja. Instagram testet was Neues für Instagram Notes. Kennst du noch Instagram Notes?
Oh ja, das sind diese lustigen, da kann man doch jetzt mittlerweile alles, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Also ja, du kannst jetzt Musik und Foto und genau. Du kannst da alles hinzufügen.
Und Ort und so, genau.
Genau. So, und jetzt kommt das Neue, du kannst jetzt dort auch Prompts hinzufügen. Das ist nicht das gleiche Prompt wie bei der KI, sondern ich kann da jetzt sozusagen dasselbe wie das Fragetool in der Story machen. Ich kann also da schreiben, hey, was soll ich heute essen? Und dann können Leute darauf direkt antworten und es ist wie eine öffentliche Kommentarfunktion.
Wahnsinn, endlich.
Ich frage mich, ob es.
Aber ich frage mich wirklich, was, also ganz ehrlich, ich vielleicht liegt es ja an meiner Instagram-Bubble oder wie auch immer, ne? Oder an meinem Alter oder ich weiß nicht was, aber ich sehe da wirklich sehr selten irgendwelche Notes und meistens sind sie auch wirklich nur ganz kurz so Statements. Wie auch immer. Also hast du da irgendwie mal mehr zu? Gibt es irgendwie eine Untersuchung, wie Nutzer und Nutzerinnen Notes bei Instagram nutzen?
Also
dieses Phänomen geht komplett an mir vorbei oder also wie ist die Lage?
Ja, es gibt Aussagen von Adam Mosseri, dem Instagram-Chef, dazu, der Instagram Notes immer wieder als gelungenes Beispiel einer Funktion nennt, die gerade für junge Leute und sehr junge Leute interessant ist. Und da scheint es tatsächlich zu funktionieren, weil er sagt, je jünger die Leute sind, umso mehr Zeit verbringen sie in ihrem DM-Postfach, umso mehr sind sie eventuell auch dazu in der Lage, dann eben diese Funktion zu nutzen, weil sie eben eh vor ihren Augen liegt. Ich kann das nicht überprüfen, ich habe auch keine Zahlen. Ich kenne nur diese Aussage und muss die jetzt erstmal so glauben. Auf der anderen Seite hat Instagram aber ganz früh auch schon immer gesagt, Instagram, die Leute wollen alle Videos gucken auf Instagram und auch. Also, bis das der Fall war, hat ein bisschen gedauert. Deswegen, so richtig einschätzen kann ich es nicht. Bei mir ist es so, das benutzen so 5, 6 Leute, oft immer die gleichen, sonst ist da nicht viel los.
Ja, ich meine, ich finde aber auch, dass es noch ein Unterschied ist, ob du halt in deinen DMs bist oder ob du halt wirklich Notes nutzt. Ne? Also das, weil in den DMs sein hat dann ja meistens was mit, es gibt schon eine Diskussion, es gibt irgendwie schon irgendwie einen Diskussionsstrang und diese Notes sind ja wirklich so kurze Anlässe, um überhaupt in Kontakt zu treten und ich glaube, dass das echt nochmal was anderes ist. Aber ja, wer weiß, wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, vielleicht gibt es da was, gibt es da Feedback aus der Discord-Community dazu.
Bestimmt sogar.
Schön wär's.
Jetzt kommt eine Bitte. Funktion, bei der ich, also da sind, glaube ich, nicht viele Funktionen in der Welt. Instagram arbeitet daran, dass du jetzt auch mehrzeiligen Text als Kommentar schreiben kannst, wenn du ein Android-Gerät hast.
Habe ich keine Emotion zu, weil ich kein Android-Gerät habe und deswegen es nicht vermisst habe.
Okay, gut. Nächste, dann Threads scheint eine Entwürfe-Funktion zu bringen. Darauf gibt es zumindest Hinweise.
Ja, sagen wir so, alles, was so ein bisschen noch die Usability bei Threads erhöht, ist sicherlich gut. Wobei eigentlich lebt ja Threads oder leben ja diese kurzen Statements oder wie auch immer ja auch mal sehr stark von der Spontanität, finde ich. Und ob ich denn da vorher schon als Entwurf das irgendwie abspeichern kann, I don't know. Ich habe ehrlich gesagt diese Entwurffunktion auch früher bei Twitter oder ähnliches selten genutzt. Wenn ich ehrlich bin.
Also ich habe bei Twitter, in der Twitter-App immer noch ungelogen eine wahrscheinlich dreistellige Anzahl an Entwürfen. Also wirklich sehr, 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 sehr viel genutzt, diese Funktion. Vor allem bei niemand darf jemals meine Twitter-Entwürfe finden. Das ist schlimmer als ein Tagebuch. Aber deswegen freue ich mich drauf, würde ich nehmen bei Threads.
Was hast du denn, also nur Also was steht denn, also kannst du so ganz grob umreißen, ohne Beispiele zu nennen, was du so als Entwurf da gespeichert hast? Also waren das so Gedankenschnipsel?
Ja, es gibt oder? So drei Kategorien. Kategorie 1 sind Witze, die ich niemals in der Öffentlichkeit machen darf. Also nicht, weil sie irgendwie menschenverachtend wären, sondern weil die irgendwie also so dämlich sind und so albern und so keck, sagt man, glaube ich. Das würde mich nicht gut dastehen lassen, wenn ich das posten würde. Mhm. Also so Sachen, ich such mal jetzt live was aus meinen Kommentaren raus. Sowas wie der Gedanke, kein UX-Designer dieser Welt hätte eine Stadt Essen genannt. Sowas? Da habe ich mir beim Schreiben schon gedacht, naja, das würde ich jetzt nicht in die Öffentlichkeit schreiben.
Dann, aber warum speicherst du es dann als Entwurf und löscht es nicht einfach wieder? Verstehst du, was ich meine?
Damit ich dir das hier bei Hagmann vorlesen kann.
Ah ja, okay. Ja, danke.
Dann gibt es da so Dinge, bei denen weiß ich schon nachher nicht. Also es ist so, der Gedanke während der Entstehung abgebrochen. Zum Beispiel habe ich hier einen Entwurf, der fängt an mit die OMR sind und geht auch nicht weiter. Oder Nudelwasser ist das neue Benzin. Und die dritte Kategorie sind so Dinge, die beim Schreiben schon zu alt waren, weil sie sich auf eine Nachricht bezogen, die viel zu lang her ist.
Ja, okay, verstehe. Ja.
Oder hier, heute ist Nationaler Tag der Schlammpackung. Gamescom ist die Republika für. Und da endet das dann auch. Also es hat bei 99% der Entwürfe hat es einen Grund, warum ich die nie veröffentlicht habe.
Ich verstehe.
Also ich kann es kaum erwarten, dass diese Funktion endlich zu Threads kommt. Das wollte ich eigentlich sagen.
Damit du es da auch und dein Archiv sozusagen weiterführen kannst, ja. An Sprüchen, die du schon immer mal nicht 100%. Machen wolltest.
Ja, ja das wird auf jeden Fall so kommen. Ja.
Sammel sie doch in Notion.
Dann lesen das ja alle. Außerdem arbeitet Threads offenbar an der Funktion, die Instagram-DMs zu integrieren, sodass du in Threads direkt Instagram-DMs schreiben kannst. Das ist ja schon so ein bisschen, da gibt es schon eine Vorbauleistung, weil wenn ich auf Teilen gehe, dann öffnet sich ja eigentlich schon der Vorbau dafür, aber es können keine Leute geladen werden. Das scheint jetzt sich bald zu ändern.
Das heißt also, man springst du dann in die Instagram-App oder bleibst du auf Threads?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Verstehst du? Also das, weil ich finde, ich hatte jetzt schon mehrfach auch den Impuls irgendwie, ach ja, könnte ich die Person nicht einfach direkt nochmal anschreiben? Und also das vermisse ich schon. Und dafür war ja, also ne, sowohl auf Twitter oder auch auf Instagram ist das ja irgendwie schon immer alles sehr, sehr praktisch. Und diese Funktionen, direkten Kontakt mit jemandem auf Threads aufzunehmen, finde ich schon sehr, also vermisse ich bisher schon. Das wäre was man schnell mal nachliefern könnte. Aber wenn ich dann halt raus aus der App komme und dann rein in Instagram, fände ich es halt wiederum total verwirrend, weil man dann halt Welten miteinander vermischt, die eigentlich ja so richtig nicht zusammenpassen.
Also ich bin sehr gespannt.
Also inhaltlich.
Ich schätze, dass du direkt die gleichen DMs hast wie bei Instagram. Also dass es so aussieht, als hättest du das DM-Postfach in Threads, aber es sind dieselben Nachrichten. Und ich sag dir auch, warum ich das glaube. Und zwar habe ich hier gleichzeitig noch die Meldung, die eigentlich schon ein bisschen was größer ist. Und zwar kündigt Meta an, jetzt dem Digital Markets Act entsprechen zu wollen. Und mit dem, was sie tun, also die perfekte Interoperabilität ist ja jetzt noch nicht drin, die der Markets Act vorschreibt. Aber es steckt was anderes drin. Und zwar die Möglichkeit, Konten zu trennen. Und hier geht es vor allem um Facebook. Und zwar kannst du jetzt dein Facebook-Konto von deinem Meta-Konto trennen. Es gibt ja so ein Meta-Konto, in dem die ganzen Konten zusammenlaufen. Du kannst aber auch den Facebook Messenger jetzt ohne Facebook-Konto nutzen. Und du wirst auch Facebook Gaming und was haben wir noch? Und den Facebook Marketplace ohne jeweiliges Facebook-Konto nutzen können, sondern du kannst dann einen Facebook Gaming-Account, Facebook Marketplace oder einen Facebook Messenger Account anlegen, ohne dafür bei Facebook registriert zu sein. Und das ist eine Ankündigung, die ja da so ein bisschen vielleicht mit reinrutscht, nämlich der Umgang, wie eigentlich mit den Accounts umgegangen wird. Und jetzt kommt nämlich das Ding, ich glaube, dass das für Threads und Instagram eine relativ komplexe Angelegenheit ist, diesem EU-Recht zu entsprechen. Wenn du allerdings sagst, dass es eigentlich ein Account ist, das siehst du ja dran, hier sind ja sogar dieselben Nachrichten, vielleicht hat man da eine ganz gute Argumentationsgrundlage.
Ja, aber dazu, also ich habe dazu auch eigentlich, ich glaube, zwei oder drei Gedanken. Mal gucken, ich kriege sie gleich noch zusammen und vergesse die an den anderen Gedanken nicht. Also der erste ist, Threads konnte ja so lange in der EU auch nicht starten, weil die Verbindung doch auch so eng war, oder?
Ja.
Das heißt also, eigentlich müsste Facebook ja ein Interesse daran haben, um allein diese ganzen EU-Regularien zu entsprechen, die Apps weitgehend unabhängig voneinander zu entwickeln und die Nutzung möglich zu machen. Das heißt also, wenn dann plötzlich in die Instagram-DMs gesprungen werden würde, wäre es ja eigentlich nicht so richtig dolle.
Mhm. Auch wahr.
So, das ist so mein einer Gedanke und jetzt muss ich gucken, dass ich den anderen wieder hinkriege. Genau, und der andere Gedanke ist, wie schön du gerade bei der Beschreibung diesen PR-Sprech von Meta so ein bisschen übernommen hast. So nach dem Motto, so ein bisschen nach dem Motto, hey, super, dass sie das jetzt so ermöglichen. Ja, mein Gott, also sie haben halt am Ende extrem in den letzten vergangenen Jahren davon profitiert, dass sie die Daten so eng miteinander verknüpft hatten und es möglich war, ne, Werbung so gut auszuspielen, weil sie halt alles, alle Nutzungen über alle Plattformen hinweg, irgendwie alle Daten, die sie dadurch generiert haben, über diese Nutzer ja perfekt sozusagen ausgewertet und analysiert haben und dann halt das perfekte Geschäftsmodell sozusagen da dran gebaut haben. Und jetzt müssen sie es anders machen, weil es vom Gesetz so vorgeschrieben wird und sie verkaufen es als den großen Service an den Nutzer.
Also das ist Service am Nutzer. Ich weiß jetzt nicht, warum wo da diese Hässigkeit herkommt.
Kein Kommentar.
Ja, das ist okay. Das ist okay. Wir kommen zurück zu den Funktionen. Bei LinkedIn, das ist jetzt eine Meldung, da bin ich sehr gespannt, ob da irgendwas. Also, aber du hast ja, also LinkedIn ist ja mehr so dein Beritt, richtig?
Also ich mach da viel, ja, sagen wir so.
Also LinkedIn stellt die Lookalike-Audiences ein. Weißt du, was Lookalike-Audiences sind?
Ja, wenn du wenn du Werbung über LinkedIn geschaltet hast, dann hattest du die Möglichkeit zu sagen, ich möchte an eine Zielgruppe oder eine Audience meine Werbung ausspielen, die so ähnlich ist wie meine, also diese Lookalike sozusagen. Audience. Und das stellen sie jetzt offenbar ein. Ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen gelesen, warum sie das machen, weil sie halt sagen, sie haben mittlerweile bessere Daten als das, was sozusagen hier bei diesen Lookalike-Audiences dann so zur Verfügung steht. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach auch noch mal, also vielleicht ist es auch wirklich so, dass sie bessere Daten haben, aber andererseits ist es halt auch einfach dann noch mal eine andere Form, vielleicht sogar noch mal höhere Kosten zu rechtfertigen und so weiter. Also ich bin nicht die Expertin für Werbung schalten auf LinkedIn, aber also es hat halt viel damit zu tun. Und wenn es halt wirklich dadurch besser wird und noch besser wird, Zielgruppen auf LinkedIn zu erreichen, dann warum nicht, ne?
Ja, also ich finde das Prinzip der Lookalike-Audience, das gibt es ja bei Facebook auch schon. Mhm. Das ist erstmal hochinteressant, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Tat einfach auch ein veraltetes Vorgehen ist, Leute sich zu suchen, die die gleichen Interessen haben zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, dass aktuellere Daten zu nutzen ist so ähnlich wie, ist, glaube ich, sicherlich attraktiver, wenn man dann bestimmte Zielgruppen erreichen möchte.
Ja. Und dann habe ich eine Funktion zum Schluss, die ich persönlich super spannend finde. Chrome integriert jetzt KI-Funktionen direkt in den Browser, also Google in Chrome sozusagen. Mhm. Dazu gehören so Sachen wie, du kannst jetzt Tabs gruppieren, eine Funktion, die ich eigentlich am spannendsten finde. Du kannst jetzt in beliebigen Formularen und Kommentarfeldern, das schreibt Tibor Martini, direkt Texte von der KI generieren lassen. Und das ist mal was, oder?
Das heißt also, formuliere eine Antwort darauf und dann meinst du, die Leute schreiben dann wieder mehr Kommentare?
Vor allem meine ich, wir nähern uns mit großen Schritten einer Welt, in der Social Media vor allem Bots unterhalten sich mit Bots ist. Also irgendjemand schreibt automatisiert, ich habe Geburtstag, und ein anderer schreibt automatisiert, herzlichen Glückwunsch. Man muss nichts mehr tun, man muss irgendwann auch nicht mehr lesen, das macht die KI dann auch noch für einen. Eigentlich muss man nur noch zugucken, wie das Internet so mit sich selber redet.
Ja, traurig, oder? Also, also vielleicht auch, also ich meine, es hat natürlich sicherlich auch unter Effizienzgesichtspunkten irgendwie was. Andererseits, der eigentliche Charakter von sozialen Netzwerken oder ähnliches ist ja eigentlich Kommunikation, ne? Und wenn das dann so ad absurdum geführt wird, ja, ich glaube, es wird wieder andere Wege geben, auf denen wir kommunizieren, wirklich kommunizieren.
Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich wären, sind Kommunikation ist ja schon noch anstrengend. Und wenn wir die nicht mehr haben müssen, dann haben wir mehr Zeit, um Dinge zu kaufen zum Beispiel. Ist doch auch gut. So, ich bin am Ende. Menschlich, inhaltlich.
Okay. Ja, ich kann dem nichts hinzufügen und danke dir, dass ich da sein durfte.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank an alle, die zugehört haben bis hierhin. Solltet ihr das Gefühl gekriegt haben, ihr wollt mehr Haken dran, kriegt ihr das auf hakendran.org. Da gibt es einen Discord-Chat, die ganze Community wartet nur auf euch, dass ihr euch anmeldet und wird euch mit einem tosenden Applaus begrüßen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ey, es ist so schade, dass ich muss keine Zeit mehr für Kommunikation aufbringen, ich möchte Geld ausgeben, dann könnt ihr das auch auf hakendran.org, ihr könnt nämlich diesen Podcast finanziell unterstützen und bekommt dafür ewige Dankbarkeit von mir. Und das meine ich ganz im Ernst. Dass Leute das tun, dass sie monatlich einen kleinen Betrag dafür geben, dass es diesen Podcast hier gibt, das wiederum schmeichelt mir und macht mich irgendwie ein bisschen demütig. So, also vielen Dank dafür, muss ich mal dazu sagen. Hier geht's weiter am Freitag mit Nicole Diekmann und Franziska, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und allen anderen eine schöne Woche.
Das wünsche ich dir auch.